Wie fühlt man sich dabei? Ist ein bisschen, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt und ich würde Gott die Ehre geben. Ja, Gott die Ehre geben. Der Applaus, der gebührt nur Jesus. Jesus. Um ihn geht es und er verbindet uns hier auch heute Morgen. Vielen Dank, Pastore, für die Einladung. Wir haben eine italienische Kultur, mia casa, tua casa, das ist auch mein Haus hier. Ja, so schön. Wie Pastor Phil gesagt hat, wir kennen uns schon seit 18 Jahren und es ist Liebe auf ersten Blick. Liebe auf ersten Blick. Und genauso geht es auch um Cinzia. Cinzia ist meine Frau und Katja. Wir haben uns wirklich ganz, ganz eng befreundet. Ach, hier ist Katja mit den Lichtern. Und der Familie. Und wir sind so durch manches durch. Und wir haben auch sehr, sehr viele Intimitäten mit Gott erlebt. Also in der Worship-Zeit vor allem. Wir haben ja Freude und Leid geteilt. Wir haben Lieder zusammen mit Gott angebetet. Wir haben zusammen füreinander gebetet. Und wir brauchen Freunde im Leben. Amen. Jesus hatte seine 12, aber er hatte auch seine 3. Ja? Also er predigte den Massen, aber er jüngerte nur 12. Und Freunde hatte er noch weniger, 3. Das waren die, wo am Berg der Verklärung waren. Er nennt uns alle Freunde, aber das ist so ein Bild, wie so ein enger Rahmen. Wir brauchen einen engen Rahmen, mindestens einen Freund brauchen wir. Und vielleicht ist das ein prophetisches Wort, dass wir Gemeinschaften bauen, Freundschaften bauen. In jeder Gemeinde wird die Gemeinde nur Bestand haben in der letzten Zeit, wenn es die Gemeinschaft aushält, die Freundschaft aushält. Ich habe neulich, am Freitag hatte ich eine Leiterrunde und ich habe auf dem Herzen gehabt, über Koinonia zu sprechen. Koinonia ist ja Gemeinschaft, also diese brüderliche, enge Gemeinschaft. Und ich habe Folgendes gesagt, dass wir können predigen, wir können worshipen und das zieht die Menschen zu Jesus oder auch zur Gemeinde natürlich. Aber dass sie bleiben, das ist nur über die Freundschaft. Dass du bleibst in deiner lokalen Gemeinde, ist nur über die Gemeinschaft und die Freundschaft. Und deshalb ist ein Geben und Nehmen und wir pflegen unsere Gemeinschaft, wir pflegen unsere Freundschaft und es ist so, so wichtig, denn Gott ist im Mittelpunkt in unserer Beziehung. Und ich freue mich so sehr, dass ich hier sein darf. Ich musste nur kurz die Welt retten und bin jetzt hier. Der Gottesdienst, wir haben Gottesdienst im Waldorfpark. Wir sind eine italienischsprachige Gemeinde. Wir sind vor 22 Jahren entstanden durch eine Hauskirchenarbeit. Und diese Arbeit hat sich weiterentwickelt. Jetzt sind auch deutschsprachige Leute dazu gekommen. Wir werden international. Und jetzt haben wir früher Samstag-Gottesdienst, jetzt haben wir Sonntags-Gottesdienst. Der läuft gerade im Waldorfpark, hat gerade vor 5 Minuten begonnen. Und und wir geben unser Bestes. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind auf dem Weg der Perfektion. Amen. Jesus macht uns immer schöner. Immer schöner. Als Slogan haben wir einfach schön biblisch. Wir wollen einfache Menschen sein. Die größten Hits in der ganzen Welt wurden mit 4 Akkorden geschrieben. Ja? Einfach schön, immer schöner werden. Mach dich schön für den Bräutigam. Mach dich schön für diese Begegnung mit Jesus. Hier auf Erden. Mach dich so schön wie möglich. Putz dich richtig raus. Charakterlich, körperlich, seelisch für ihn. Wir machen das alles für Jesus. Und dazu brauchen wir seine Hilfe, natürlich seine Gnade. Mich hat was berührt, während ich hergekommen bin. Und zwar bin ich hier, ich habe am Nahkauf geparkt und dann bin ich weitergelaufen. Es gibt ja viele so Werkstätten hier. Und dann gab's eine Überschrift, Heiligsblechle. Und das ist prophetisch, also ich bin dem Heiligsblechle weiter. Und jetzt bin ich nicht hier unter Blech, sondern der Heiligtum, das Beste, was Gott auf Erden hat. Du bist sein Tempel. Er wohnt in dir. Mach dir das mal bewusst. Jesus, in dem Tag, an dem du ihn eingeladen hast, er lebt in dir. Und diese innige Beziehung, die lebst du aus jeden Tag. Dazu kommen wir in den Gottesdienst, um das immer wieder auch aufzufrischen, aufzuladen und zusammenzuwärmen. Und es ist so wichtig, dass wir mit Jesus in Beziehung sind. Und das ist das, was ich mir so ein bisschen ganz tief innen drin geschrieben habe. Und ich will mit einem Zitat anfangen. Wenn du alles verlieren solltest auf der Erde, alles, und es bleibt nur noch Jesus, ist Jesus genug. Jesus hat alles, was du brauchst. Menschen können dir niemals das geben, was du tatsächlich brauchst. Wir brauchen untereinander, aber noch tiefer. Wer kennt deine Gedanken? Wer kennt deine Motivation? Wer weiß wirklich, wie es dir geht? Das ist nur er, der dich gemacht hat. Frag den Schöpfer. Hab Kontakt mit ihm. Und das ist von dem Jesus der Bibel, der alles für uns getan hat. Von dem möchte ich heute erzählen. Seid ihr bereit für Gottes Wort? Lasst uns die Bibel aufschlagen aus Matthäus 27, 45 bis 54. Das sind 9 Verse, die Jesus auch in den letzten Stunden erlebt hat. Das Thema ist der Gottesschrei-Effekt. Ich habe ihn so genannt, der Schrei zu Gott. Er hat einen enormen Effekt. Wir schreien nicht einfach so, aber wir werden jetzt mal gleich reinschauen, warum Jesus geschrien hat. Und das hat was freigesetzt. Und dann will ich meine Geschichte ein bisschen auch mit reinnehmen. Auch ich war an dieser Stelle. Weißt du, kennst du diesen Nullpunkt? Kennst du diesen Nullpunkt in deinem Leben? Ich wünschte ihn nie. Aber es gibt einen Punkt, das ist der absolute Tiefpunkt. Zumindest ging es mir so. Und dann schreist du zu Gott vom Herzen her. Schauen wir mal hier, was Gottes Wort sagt. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt so viel wie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, er ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn in Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten. Und die Erde bebte und die Felsen zerrissen. Und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach einer Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die Jesus bewachten, kamen und das Erdbeben sahen und sah, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Ich möchte ganz kurz für uns beten. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Und falls du unser Gebet jetzt, Jesus, hier von Herz zu Herz unser Gebet nochmal neu anfasst und wir dich von Herzen ausdrücken können, dass wir dich lieben, nicht von unserem Verstand, sondern ganz tief drin, ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Das ist ein einfaches Gebet, Herr. Und Vater, lass, dass es in unser Herzen freigesetzt wird, wie sehr du uns zuerst geliebt hast, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass du zuerst nach uns geschrieben hast, von Anfang an der Geschichte. Adam, wo bist du? Und wir schreien zurück, Herr, wir lieben dich. Wir rufen laut, Abba, Vater, wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen. Ihr seht, wir Italiener sind emotional. Emotion ist von Gott gemacht. Und hier gibt es Beweggründe. Wenn du emotional geladen bist, schreist du immer wieder mal. Ich hoffe nicht Menschen an. Aber es geht dir manchmal so, dass es im Herzen etwas losgelöst wird. Es bewegt dich etwas. Und es geht ein Schrei von der Erde zum Himmel hoch. Jesus hat da was bewegt. Natürlich geleitet von Schmerz, aber das war nicht der Schmerz. Er hat sich nie gewehrt. Von Anfang an, er musste dadurch, für uns. Er hat es für dich getan, für mich getan. Und der Beweggrund, Hier ist ein ganz anderer. Wir werden gleich tiefer noch gehen in das Wort. Und es gibt verschiedene, auch Menschen in der Bibel, die diesen Beweggrund hatten, zu Gott zu schreien. Zum Beispiel auch hier in der Gemeinde, wenn wir die Erweckung erleben wollen. Ich glaube, wir müssen zu Gott schreien. Willst du das tatsächlich? Das ist so eine heilige Entschlossenheit. Willst du, dass der Himmel auf Erden kommt? Willst du, dass Menschen von der Botschaft Jesu Christi hören? Und das ist so ein Herzensschrei, das bewegt und das motiviert uns immer wieder. Und so ging es auch vielen anderen in der Bibel. Moses rief, ich will deine Herrlichkeit sehen. Er schrie laut, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Was ist passiert? Er hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Manche Gebete, die können wir nicht so brav beten, sondern wir müssen schreien. Und das hat nichts mit Lautstärke zu tun. Achtung, das hat nichts mit Lautstärke zu tun. Als Jesus zum Beispiel auch den Feind bedrohte, die Bibel sagt, du hörtest seine Stimme nicht in den Gassen. Den geknickten Halm hat er nicht abgebrochen, den glimmenden doch nicht ausgelöscht. Du hörst, du hast Jesus seine Stimme nicht in den Gassen gehört. Es war kein Schreier, aber er hatte eine heilige Entschlossenheit da drin im Herzen. Das hat einen Effekt. Das unschuldige Blut Abels schrie zu Gott. David in seinem Psalmen, er betete voller Inbrunst und sagte, erforsche mich, Herr, berühre mich ganz tief drin, rüttel mich richtig wach, lass, dass ich nicht auf Abwägen komme. Ich will dein Wort bewahren, damit ich nicht sündige. Und das ist ein Herzensschrei, das ist was ganz, ganz Tiefes da drin. Und Jesus hat auch hier geschrieben, Eli, Eli, lama sabachthani, der erste Schrei. Wo bist du? Wo bist du, Gott? Geht's dir manchmal so? Ich spreche jetzt auch zu Menschen, die vielleicht viel körperliches Leid erfahren haben. Manche Dinge, die beten wir und es kommt eine Linderung und Gott greift ein und irgendwie löst sich das auf. Gott heilt ja durch dreifache Möglichkeiten. Wir gehen zum Arzt. Das ist auch Gott von Gott. Gott wirkt durch Ärzte und Medizin. Das ist keine Heilung der zweiten Klasse. Das hat Gott so gegeben. Oder er greift selber ein, übernatürlich. Aber wenn du länger betest und es tut sich nichts, dann kann, egal um was es geht, manchmal der Gedanke kommen, wo bist du eigentlich? Bist du beschäftigt, Gott? Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, Jesus selbst sagt das. Wo bist du? Jetzt gleich aufschließen. Und mir ging es so. Jetzt möchte ich ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Mir ging es so. Ich hatte diesen Punkt, diesen Schrei von Gott. Mit 15 bin ich schwer krank geworden. Ich hatte Morbus Hodgkin. Man hat in einer Nebendiagnose das gesehen, weil ich hatte einen ganz starken Husten. Bin dann zum Arzt. Der Arzt hat mich zum Röntgen geschickt. Ich bin ins Röntgen rein und ich war fassungslos. Ich war mit 15 vor einer Situation, was es nie auch in unserer Familie gegeben hat. Was hat man auf den Röntgenbildern gesehen? Ein Tumor, der war so groß wie ein Kinderkopf zwischen Herz und Lunge im Mediastinum. Es war so groß, dass ich schon gebeugt gelaufen bin. Ich habe es nicht gemerkt, was da los ist in mir. Dann bin ich durch eine Leidenszeit, die hat insgesamt zusammen 5 Jahre gedauert. 5 Jahre. 2-mal wäre ich gestorben. 100%. Das erste Mal, das war gleich nach 2 Wochen später, man hat mich ins Diakonissenhospital gebracht. Man hat gesagt, wir müssen da mal schauen, was das für eine Art Tumor ist. Dann hat man gemerkt, das ist Morbus Hodgkin, aber ein sehr erweitertes Stadium, Stadium 3b. Und er hatte auch schon andere Lymphbahnen angegriffen. Das war kein Tumor, der Metastasen hat, aber er bildet einfach durch die Lymphknoten, die wir überall haben, so eine Art Metastasen. Auf jeden Fall haben die hier ein Stück entnommen und in dieser Operation wäre ich fast gestorben, weil ich hab keine Luft mehr bekommen. Man hat mir das später dann erzählt, eigentlich hätte man mich nur aufrichten sollen. Aber das haben die in dem Notfall nicht verstanden und die dachten, meine Lungen wären zusammengefallen und dann bin ich halt kollabiert. Also mein Herz hat ausgesetzt und ich habe nicht mehr geatmet. Und dann haben sie mir Drainagen gelegt, links und rechts, und haben dabei beide Lungen durchgestochen. Das war im Notfall halt auch eine weitere Komplikation. Was passiert? Ich wache im Katharinenspital auf, nach 4 Wochen Koma, künstliches Koma. Ich habe damals sage und schreibe 49 Kilo gewogen. Ich musste spezielle Schuhe anziehen, damit meine Knöchel nicht, irgendwie meine Bänder nicht abreißen. Das erste Mal, wo ich in den Spiegel geschaut habe, ich war völlig entstellt. Man hatte mich ja währenddessen schon mit Chemos behandelt. Also du bist gesund rein, also ganz normal, und dann hast du auf jeden Fall auf einmal eine Glatze. Und das ist ein Schockmoment. Mit 15. Ich wusste gar nicht, was mache ich hier überhaupt? Und wir hatten nie zuvor irgendeinen Krebskranken in der Familie. Und dann war das so, dass ich in dieser Leidenszeit, ich hab natürlich zu Gott gebetet. Gott, wir waren katholisch gläubig, und du versuchst ja aus eigener Kraft zu ihm zu kommen. Ja? Du betest zu Gott und aber auch andere Dinge. Es gibt Heiligen, die wir angebetet, wir haben alle Register gezogen. Aber Gott will sich dir offenbaren, und er braucht diesen Schrei des Herzens. Und dann ging das 5 Jahre lang auf und ab. Ich bin dann ein Jahr am Stück therapiert worden. Ich habe das gerade noch so überlebt an dieser Stelle. Dann hatte ich 13 Monate war die erste Phase mit Chemotherapien. Dann hat man das Ding reduzieren können. Man hat es auf eine Walnussgröße geschrumpft mit Bestrahlung und mit Chemos. Und dann habe ich eine Zeit lang Ruhe gehabt. Und eigentlich hätte ich da, das ist ein Momentum. Jede Krise ist eine Möglichkeit. Und in diesem Moment hätte ich eigentlich mein Leben auf eine andere Richtung einschlagen können. Aber was habe ich gemacht? Ich habe genau das Gegenteil von den so Lebenseinstellungen. Hey, wer weiß, wie lange ich noch zu leben habe. Nimm mit, was du kannst. Erlebe so viel wie möglich. Und ich bin jemand, der nicht in irgendeiner Gemeinde groß geworden ist. Ich war voll in der Welt. Also in der Welt heißt es diese Welt, dieses rebellische System. Ja. Mein Leben war eine Party. Ich kann jede Stuttgarter Disco. Das war 2 Jahre exzessives Leben. Ich habe mit leichten Drogen auch was gehabt und so weiter. Mit viel, viel dumme Dinge, die man nicht tun hätte sollen. Und eigentlich getrieben von diesen, hey, das könnte dein letzter Moment sein. Und dann bin ich 1 Jahr und 8 Monate, es war eine Gnadenzeit, auch da hätte ich schon mein Leben irgendwie Gott weihen können. Aber ich habe es nicht kapiert. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gibt Momente, da weißt du nicht, was du tust und was du sagst. Und das war so ein Moment, da war ich voll benebelt. Und dann hat Gott trotzdem Gnade geschenkt, aber diese Krankheit hat wieder angeklopft. In einer Nachuntersuchung hat man gesehen, da kommt wieder was. Und dann habe ich gesagt, ich lasse mich nicht therapieren. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Ich war so ein Hardliner, dann sterbe ich halt. Aber es ging halt irgendwann mal nicht mehr. Meine Beine sind voller Wasser angesammelt. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich hatte einen Ruhepuls von 130. Das hat mich zum Toben gebracht. Also ich bin schier verrückt geworden. Und dann musste ich mich zwangseinliefern. Und 2 Wochen davor habe ich meine Frau kennengelernt, die Cinzia. Wo? In der Disco natürlich. Im Perkins Park. Kurze Schleichwerbung. Ja, völlig beide in der Welt, weit draußen, verloren. Verloren im Verstand. Unsere Entscheidung, es war vieles zwar gut, aber im instinktiv doch verloren. Im dunklen Tappen, Finsternis. Und dann ging die Hölle nochmal los, wieder Chemotherapien. Bis zu einem Moment, wo die Ärzte gesagt haben, wir müssen dich operieren, Louis. Also wir müssen die Brust aufmachen und wir müssen einen großen Eingriff wagen. Und ich dachte, okay, und was ist das für ein Eingriff? Und sagt, ja, wir müssen ehrlich mit dir sein, das ist ein sehr, sehr komplizierter Eingriff. Man hat eine große Operation, man muss das Brustbein öffnen und dann werden wir so nah wie möglich alles rausschneiden, was wir können. Und wir müssen halt ganz nah an die Luftröhre. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Jeder zweite Patient überlebt diese Operation nicht. Das haben die mir klipp und klar gesagt. 50%. Zu dem Zeitpunkt war ich 20. 20. Und ich hatte schon sehr viel erlebt. Und dann war das so, hey, okay, bitte weiter. Und Gott und Eli, Eli, lama sabachthani, warum lässt du das zu? Und so weiter. Und dann kommt der Moment, wo ich operiert werde. Ich überlebe diese Operation. Ich bin dankbar. Die Ärzte sagen, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, dass du es überlebt hast. Die schlechte Nachricht, wir mussten dir einen Teil vom linken Lungenoberlappen wegnehmen. Wir haben dir einen künstlichen Herzbeutel implantiert und du wirst nie wieder derselbe sein. Beim Treppensteigen wirst du kurzatmig sein. Du hast eine Zwerchfellerhöhung durch die Operation und du wirst ein Leben lang Tabletten nehmen müssen, Medikamente. Super Aussichten. Eli, Eli, lama sabachthani. Gott, warum lässt du das zu? Und was ich nicht wusste, Gott hatte einen Plan. Gott hatte einen Plan. Ich musste auf die Spur gesetzt werden. Aber ich wollte nicht, wie bei Jonah. Ich wollte es nicht. Ich kannte diesen Plan nicht. Ich wollte es aber nicht. Ich wäre der Letzte gewesen, der gedacht hätte, irgendwie wirst du irgendwann mal Gott dienen. Mir haben die Leute leid getan. Männer, die in die Gemeinde gehen, das sind keine Männer. Männer, die weinen im Gottesdienst. Ja, schlimmer, noch schlimmer. Und ich habe so die Einstellung von meinem Vater. Mein Vater ist immer noch so. Er glaubt an nichts. Er sagt, es gibt keinen Gott. Es sind Fabeln, Louis. Und der Sohn ist jetzt Pastor. Es sind Fabeln. Er sagt es immer noch. Es sind Fabeln. Ihr seid alle nicht normal. Ja, und ich bin schön nicht normal, denn übernormal, übernatürlich normal. Ja. Und dann, ich erzähle weiter die Geschichte, wie geht die aus? Ich überlebe das. Aber sie therapieren weiter, sie wollen weiter therapieren, nach Plan. Dann hat aber die Therapie nicht mehr angesprochen. Dann hat man mich wieder versetzt in eine spezielle von der Schillerhöhe damals, wo die Operation stattgefunden hat, ins Robert Bosch. Und dann haben die gesagt, irgendwann mal, wir müssen sie palliativ behandeln. Die Therapien sprechen nicht mehr an, wir werden sie auch verlegen. Also die Onkologie hat zwei Abteilungen. Die eine ist die behandelte Abteilung und die andere ist die Palliativabteilung. Ich habe keine Ahnung gehabt, was palliativ bedeutet. Und dann bin ich da, kurz bevor diese Einweisung gewesen ist zur palliativen Abteilung, habe ich gesagt, ich will noch mal nach Hause. Ich will einfach ein bisschen frei werden im Kopf. Ich hatte extreme Schmerzen. Meine linke Lunge atmete schon nicht mehr. Und dann habe ich, eines Morgens bin ich auf eine Wiese mit der letzten Kraft, die ich hatte. Ich bin auf eine Wiese, ich war allein dort, 6 Uhr morgens. Meine Eltern haben das nicht bemerkt. Und dann sehe ich zum Himmel hoch und sage, gibt es dich überhaupt? Und wenn es dich gibt, ich brauche dich. Ich brauche dich jetzt. Nicht irgendwann mal, jetzt. Und ich habe mit allem, was ich hatte, geschrien zu Gott. Kraft hatte ich ja nicht mehr, ich konnte nicht mal atmen richtig. Aber ich habe mit meinem Herzen geschrien. Und dann gab es diesen Gottesschrei-Effekt. 24 Stunden später ruft mich die Tante meines besten Freundes damals an und sagte, du kennst mich nicht, ich heiße Pina. Und wir haben uns mal flüchtig gesehen, aber ich glaube an Jesus. Und ich bete gerade für dich und ich musste was von Gottes Seite sagen. Und das hat sie uns am Telefon gesagt. Also wenn du von nichts eine Ahnung hast und du hörst jemanden am Telefon und der sagt dir, ich soll dir von Gott was sagen, dann ist das ein bisschen komisch in erster Linie. Wir waren sowieso kaputt. Da habe ich gesagt, okay, noch kaputter geht ja nicht mehr, lass sie kommen. Ja? Also zu meiner Mutter, mit meiner Mutter dann gesprochen. Sie kam, eine ganz einfache Frau, zitternd steht sie vor mir und sagt zu mir, mir ist das noch nie passiert. Aber ich war beim Putzen und ich musste aufhören mit dem Putzen da zu Hause und ich habe an dich denken müssen. Und ich weiß es von Pietro, meinem Neffen, dass es dir nicht so gut geht. Wir kennen uns nicht. Aber ich will dir von Gott was sagen, weil ich es im Gebet bekommen habe. Und ich, wow, was denn? Gott hat einen Schrei gehört. Als sie mir das gesagt hat, Gott hat meinen Schrei gehört. Meine Knie sind butterweich geworden. Ich bin auf die Erde gesackt. Und ich habe nur noch geweint, nur noch geweint. Und das Größte, das Tiefste, was mich so berührt hat in meinem Herzen, war, es gibt dich doch. Ich wurde angelogen, ich wurde getäuscht mein ganzes Leben lang. Das stimmt gar nicht, was mein Vater mir gesagt hat. Ich bin mit einer Lüge aufgewachsen, es sind Fabeln, es gibt ihn doch. Und er ist erfahrbar, aber es muss ein Stoßgebet geben, das den Himmel erreicht. Und manchmal sind wir ja so, wir haben ja unsere Sicherheiten. Es geht ja noch ohne dieses Gebet. Das Gebet kann ja gefährlich sein. Es könnte ja dich verändern. Ja, mein Leben hat sich verändert. Und ich bin so dankbar, dass es sich verändert, weil ich war kaputt, ich war weg von ihm. Eli, Eli, lama sabachthani, Gott. Und dieser Effekt hat was losgelöst in meinem Herzen, weil es ging nach oben und dann von oben vom Himmel zu dieser Frau und diese Frau zu mir. Und das hat immer einen Effekt, immer. Wir werden es gleich nochmal lesen, was es für einen Effekt hatte, wo Jesus geschrien hat am Kreuz. Und ab da, ab diesem Moment, habe ich gesagt zu dieser Frau, Pina, was soll ich machen jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Und meine Mutter hat ja auch mitgeweint, aber sie dachte, ich bemitleide mich, weil ich bald sterben werde. Die Ärzte haben mich aufgeklärt, ich habe nicht mehr lang zu leben. Aber mein Weinen war anders. Mein Weinen war, wie konnte ich ohne dich leben? Und ich habe mich völlig in Jesus verliebt. Und dann hat sie mir gesagt, komm, bete mit mir. Wir beten zusammen. Lade ihn ein in deinem Leben. Ganz einfaches Gebet. Hey, was kostet dich dieses Gebet? Ganz einfach. Und ich habe dann einfach Jesus eingeladen. Jesus, komm in mein Herz. Mach mein Leben neu. Das war's. Danach musste ich mich wieder den Ärzten stellen. Ich bin dann palliativ gelandet. Dann hat sich, es waren ja noch 5 Monate dazwischen, haben sich mein Zustand nochmal verschlechtert. Ich bin dann quasi dauerhaft im Krankenhaus gelegen, weil ich konnte nicht mehr atmen. Die linke Lunge war komplett am Versagen. Und dann musste ich künstlich beatmen, also über Sauerstoff halt. Und ich hatte stark abgebaut, hatte sehr viele Schmerzen. Aber der Unterschied, Jesus war dabei. Und davor war Jesus nicht dabei. Weißt du, wie sich das fühlt, wenn du diesen Nullpunkt alleine gehen musst? Das muss sich schrecklich anfühlen, aber ich war nicht mehr alleine. Selbst die Ärzte haben das gemerkt, bei der Knochenmarkstanze, die eigentlich sehr wehtut. Also ich spreche vor 20 Jahren, vielleicht gibt es jetzt noch andere Methoden. Aber sie können ja die Haut betäuben, aber nicht den Knochen. Und wo sie die Knochenstanze gemacht haben und das reinging, ich habe davor, vor Jesus, hatte ich wirklich Schmerzen und mit Jesus hatte ich Schmerzen, aber ich habe immer wieder genuschelt, danke Jesus, danke, dass du da bist. Und der Arzt hat es gehört, zu wem reden Sie denn da? Sag ich, zu Jesus? Ach, Sie mit Ihrem Jesus. Schulmediziner. Oh, wenn Sie nur glauben könnten. Und dann hat sich da was innen drin abgespielt. Und ich habe Sehnsucht gehabt, Bibel zu lesen. Ich habe nie die Bibel gelesen, nie. Ich habe dann Sehnsucht gehabt, Bibel zu lesen. Ich habe eine Gideon-Bibel von der Station genommen, Psalm 91, so rate mal mit Rosenthal aufgeschlagen. So, okay. Und es waren immer Stellen dabei, die mich völlig berührt haben. Psalm 91, wenn Tausende zu deiner Linken fallen, 10.000 zu deiner Rechten, dich wird es nicht treffen. Mich, dich wird es nicht treffen. Ich lieg palliativ her. Es sind Menschen um mich gestorben. Dich wird es nicht treffen. Jesus ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Wenn du gestern Wunder tun konntest, dann kannst du es heute immer noch tun. Und ich habe dran geglaubt. Einzelne Verse, ich bin kein großer Theologe, aber einzelne Verse sind in mein Herz reingefallen. Ich habe gesagt, okay, ich weiß nicht, was links und was rechts, was die machen, aber ich will glauben. Mit allem, was ich habe, ich will mich verbinden mit dir. Und dann kam etwas, was sich kein Arzt bis heute erklären kann. Eines Morgens in der Palliativabteilung mit diesen ganzen Schläuchen dabei. Mir war es schlecht. Ich dachte, das kommt von den Medikamenten, da, was ich da Infusionen bekommen habe. Und ich schaffe es, gerade noch die Nierenschale zu nehmen. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage. Ich übergebe mich und es kommt ein Fleischbrocken raus. Und wie so ein Pfropfen öffnet sich die linke Lunge und ich atme wieder. Und ich fange an zu atmen und mit tiefer, ich sage, boah, was ist denn jetzt los? Ich atme wieder. Und in der gleichen Zeit in mir eine Gewissheit im Herzen, heute ist der Tag des Heils, Louis. Jesus hat dich heute geheilt. Und ich klingel Sturm Ja, weil ich mich nicht bewegen konnte, ich war sehr schwach. Die Krankenschwester kommt, die sieht das Ding, das war wie so Kautschuk, so mit ein bisschen Blut übersät. Und dann ruft sie den Arzt, der Arzt kam mit dazu, er hört mich hinten ab, so klopft mich ab und sagt, das ist komisch, das hört sich frei an. Und bis vorhin war es ja nicht so. Und du weißt ja, wenn du Palliative wirst du ja völlig oft untersucht. Was mache ich? Ich werde hysterisch und sage, Jesus hat mich geheilt, Jesus hat mich geheilt, schickt mich zum Röntgen, Jesus hat mich geheilt. Ich habe mich nicht beruhigt, ich bin in so einem Loop. Ich bin nicht mehr runtergekommen. Ich war hysterisch ohne Ende. Die dachten, das kommt von den Morphinen oder ich halluziniere. Und irgendwann mal hat die Krankenschwester gemeint, nee, der meint es schon ernst. Also, was machen wir mit dem jetzt? Und die schicken mich echt zum Röntgen. Ich komme vom Röntgen hoch und der Arzt konnte es nicht fassen. Er sah die alten Bilder, sah die neuen Bilder und aus den neuen Bildern war nichts mehr zu sehen. Es war nichts mehr zu sehen. Und das sagt nicht ich, das sagt ein Arzt. Und wenn du ein bisschen in YouTube, dann schau dir, was der Arzt sagt. Hört nicht, ich werde sagen, sondern der Arzt soll es bestätigen. Aus dem Munde der Mediziner soll es sagen. Und es kann sich bis heute niemand erklären, dass ich schmerzfrei bin, dass ich keine Medikamente nehme, dass ich keine Atemnot habe, dass ich seitdem völlig frei mich bewegen kann und völlig einfach wie wiederhergestellt. Innerhalb von 6 Tagen war mein komplettes Knochenmark erneuert. Am 7. Tag, wie war das Schöpfung? Das ist wirklich kein Witz, was ich euch hier sage. Vom 6. auf 7. Tag hat sich in der Blutprobe, weil meine Leukozyten und alle Blutwerte waren ja ganz schlecht, weil man hat ja dann versucht, eine Restchemo, also eine Hochdosischemo mir zu geben. Das hat man natürlich gesagt, es können ja Zellen noch sein. Ich habe mich darauf eingelassen. Aber selbst die hat so eine Auswirkung gehabt, dass sich das Knochenmark nicht verschlechtert hat, sondern verbessert hat. Und die Werte vom Tag 6 auf Tag 7 haben sich in kompletten Normwerte. Ich habe perfekte Blutwerte seitdem. Und das ist Gott sei Ehre. Das ist Ehre sei Gott. Und alles hat angefangen mit einem Schrei. Eli, Eli, lama sabachthani. Lasst uns ganz kurz, wie lange habe ich denn eigentlich zum Predigen? Ich bin eigentlich schon über der Zeit, oder wahrscheinlich? Nee? Matthäus 27, 50, 54. Gehen wir ein bisschen in die Auslegung hier von dieser Passage, was sich da tut bei Gott, bei Jesus. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und er gab den Geist auf. Man denkt, die größte Niederlage, okay, jetzt ist er tot. Aber siehe, achte mal, 4 Dinge passieren jetzt nach diesem Schrei. 4 Dinge. Das erste, was passiert, kilometerweit weg im Tempel, zerreißt ein Vorhang. Jesus schrie mit lauter Stimme das letzte Mal und der Vorhang zerriss von oben bis unten. Was war dieser Vorhang? Der Vorhang war, im Tempel gab es diesen Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligtum. Und einmal im Jahr durften die Priester vor Gott treten. Und sie mussten wirklich aufpassen, dass sie keine Sünde hatten. Sie mussten tadellos sein. Sie waren sogar an einer Schnur gebunden mit Glocken dran, dass wenn sie die Glocken nicht mehr hören, dass sie nicht reinkommen können, weil er könnte ja vor der Herrlichkeit Gottes sterben. Das haben die damals so auch geglaubt und das war auch so. Hananias und Sapphira, schaut ihr mal an. Und wenn die Präsenz Gottes einfach dein Leben verzehren kann, dann war es so, dass nur der Priester war würdig, irgendwie vor Gott zu treten. Und Jesus schrie und der Vorhang zerriss. Und das bedeutet, du hast jetzt jeder, der an Jesus glaubt, hat Zugang zum Vater, zu Gott, zum Original, nicht über Religion, zu Papa, zu Jesus, Abba, lieber Vater, rufen wir sogar laut. Das hat mit diesem Schrei zu tun. Er hat geschrien, der Vorhang ist zerrissen, kilometerweit weg. Was für ein Effekt. Das ist noch gar nichts. Nach diesem Schrei, die Erde bebte und die Felsen zerrissen. Wenn der Löwe aus dem Stamm Juda brüllt, das ist dein Jesus, dann zersetzt sich alles um dich. Wenn du ihn kennst, Der Feind, der brüllt auch. Die Bibel sagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Wie ein brüllender Löwe. Nicht er ist der brüllende Löwe, das ist nur Jesus, der verkörpert wird im Stamm Juda als brüllender Löwe. Der Feind ist wie ein brüllender Löwe. Das ist wie ein Löwe ohne Gebiss. Das, was in dir ist, ist stärker wie das, was in der Welt ist. Jesus in dir ist stärker. Selbst der Tod kann uns nicht scheiden. Jesus hat mich nicht nur von dieser Krankheit befreit, sondern auch vor der Angst des Sterbens. Viele haben, auch als Christen, Angst, was da kommt. Hey, du weißt, wie es ausgeht. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Seitdem lebe ich so, dass ich sage, Herr, du kannst mich nehmen, wann du willst. Auch jetzt. Auch jetzt. Ich sage das nicht nur so. Weil wenn meine Zeit gekommen ist, dann gehe ich. Und dann ist es gut. Dann ist es richtig. Aber nur du darfst das entscheiden. Nicht ich und nicht der Feind. Nur du. Die Erde bebte. Das ist die Demonstration der Kraft Gottes. Die Felsen sind zerrissen durch diesen Schrei. Ein dritter Effekt passiert. Die Entschlafenen wachten auf. Das sind Menschen erschienen, die frisch beerdigt worden sind, kamen aus den Grüften raus. Überleg mal, was für eine Szene sich da bildet, nach einem Schrei. Das ist auch die Freisetzung der Auferstehungskraft bedeutet das. Wir haben Hoffnung, dass wir mit ihm auferstehen. Dem Menschen ist es gegeben, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das bedeutet, erstmal gehen wir geistlich zu ihm, vor Gott. Deswegen sehen ja alle diesen Tunnel. Achte mal auf diese Nahtoderfahrung. Alle sehen einen Tunnel und Licht. Dann sage ich, auch der Ungerechte, ja, weil alle erstmal zu Gott gehen müssen. Alle müssen zu Gott. Er ruft alle Geister dieser Welt. Alle Seelen dieser Menschen. Wir müssen uns alle vor Gott. Alle. Es passiert gerade so viel Unrechtes auf der Welt. Aber wie man, das ist Weisheit von meinem Vater, meinem irdischen Vater. Der hat gesagt, Louis, wenn es eine Gerechtigkeit gibt, dann ist es der Tod. Denn wir müssen alle vor Gott stehen. Obwohl er nicht an Gott glaubt. wo stehen wir denn, wenn du dich... Aber manchmal sagt er so Sachen. Und deswegen auch bei den Nahtoderfahrungen, dieser Tunnel und dieses Licht, sage ich, ja, wir sind denn alle gerettet? Nein. Den Menschen ist es gegeben, einmal zu sterben, danach gleich das Gericht. Sie gehen alle zu Gott. Und dann gibt es ein Preisgericht und ein Endgericht. Ein Tribunal, ein Strafgericht oder, wie bei Olympia, die Krone des Lebens. Und das entscheidest du hier auf der Erde. Das entscheidest du jetzt hier mittendrin im Gottesdienst und in deinem Alltag. Ob du ein Preisgericht oder ein Strafgericht. Wenn du das, die größte Sünde ist nicht, wenn wir sündigen, das ist nicht das Thema. Die größte Sünde ist, Jesus draußen zu lassen aus dem Leben. Das Geschenk Gottes nicht annehmen zu können, das ist die größte Sünde. Also die Auferstehungskraft. Die Entschlafenen wachten auf. Und das vierte, ein römischer Soldat. Ein Italiener. Ein Italiener aus Rom. Der erste Heide. Wir haben Jesus ans Kreuz genagelt und wir wurden natürlich begnadigt. Oh, wir Italiener, wir sind schon komisch. Und hier schenkt Gott Gnade. Gott schenkt Gnade. Und durch diesen Schrei öffnen sich auch bilateral Kerker, wo Menschen von Religion rauskommen. Er war bestimmt in Religion oder in seinen Göttern, Saturnalien haben die damals angebetet. Planeten und so weiter, das waren die Römer. Und er kommt von Religion weg und erlebt, das ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Und jetzt will ich zum Schluss auch das auslegen, warum um aller Welt sagt Jesus Gott, Eli, Eli, lama sabachthani. Gott, warum hast du mich verlassen? Habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt? Ich habe mir diese Frage gestellt. Warum sagt Jesus, der ein Leben lang verbunden war durch den Heiligen Geist mit dem Vater, er tat alles, was er ihn im Himmel hat tun sehen, das tat er auf der Erde. Und auf einmal sagte er, Eli, Eli, lama sabachthani. Ich bitte dich eins, heute noch, wenn es dich wirklich interessiert, geh in eine Bibelsuchmaschine und schau dir an, ob Jesus irgendwo an einer anderen Stelle Gott sagt. Also ob er ihn Gott nennt. Du findest es kein Mal in der Bibel, nur an dieser Stelle, weil er sonst immer Vater gesagt hat. Vater, 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 dein Reich komme. Vater, dein Wille geschehe. Immer Vater, ich und der Vater, wir sind eins. Immer nur Vater. Und auf einmal wird der Sohn förmlich. Ihr müsst euch, ich bin so ein bisschen, Fantasie-Mensch. Ich kann mir Dinge so ein bisschen vorstellen. Ich gehe mal zurück zu meinem irdischen Vater, ja. Also ich spule die Stelle zurück, obwohl er mich nie besucht hat im Krankenhaus. Ich will das ihm nur nebenbei gesagt, das ist das Verhältnis von Vater-Sohn. Heute ist es viel besser. Aber es ist einfach eine Sache, die Gott heilen muss in ihm. Aber er hat mich nie besucht, mein irdischer Vater, in diesen ganzen Leidenszeit. Nicht einmal im Krankenhaus besucht. Aber jetzt stell dir doch die Stelle vor, ich liege im Krankenhaus, ich liege in den letzten Zügen und dann kommt mein Vater zu mir. Ich habe mein Leben lang Papa zu ihm gesagt, Papa. Und er sagt, er steht jetzt bei mir und hält meine Hand und dann sagt, mein Papa heißt Giuseppe. Und auf einmal sage ich, Giuseppe. Wie fühlt sich das an? Also überleg mal, deine Tochter, dein Sohn sagt zu dir, Harald Ute. Das einzigste Mal. Und weißt du, warum Jesus hier Gott sagt? Weil er es nicht aushalten konnte, ohne mit Verbindung zum Vater zu sein, weil die ganzen Sünden dieser Welt, der Generation damals, der vorherigen und die noch kommen, alle Sünden von allen Menschen der Welt, auch in Zukunft gesehen, hat er auf das Kreuz genommen. Er hat sie auf sich getragen. Das hat etwas losgelöst, weil Sünde trennt dich von Gott. Und weißt du, was wir daraus gemacht haben? Wir sind in einer Trennung von Gott und haben uns daran gewöhnt, getrennt von Gott zu leben und sagen Gott. Und da erfinden wir Religion, weil die Religion sagt Gott. Aber ein Kind Gottes, der an Jesus glaubt, der sagt, Vater, Vater, Padre, Papa, ich habe dich gezeugt. Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein, du gehörst mir, du gehörst dir nicht. Du hast eine Existenz, die von Gott beruft. Der Papa im Himmel hat dich geschaffen. Und wir werden hier auf Erden getäuscht, geblendet. Wir holen uns Dinge rein und wir denken, das ist das wahre Leben. Und dann erfinden wir noch, okay, die geistliche Ader, ja, die Transzendente, die brauchen wir auch noch. Und dann setzen wir irgendwie Gott dahin. Nein, das hat sich Gott nie so ausgedacht. Du kannst ohne die Beziehung zu Jesus nicht leben. Kannst du schon, aber nicht geistlich. Und wenn du geistlich nicht leben kannst, auf dieser Erde, wenn du im geistlichen Tod in dieses nächste Leben gehst, dann wirst du nicht in dieses Preisgericht kommen, sondern auf dich und auf mich, genauso, ich will auch bis ans Ende beharren, dann wartet auf mich ein anderes Gericht. Herausforderungen im Leben, die haben wir alle, in denen wir zu Gott schreien. Ich bin jetzt hier einfach zu Hause, ich glaube, du verstehst mich. Und ich glaube, die ging es genauso im Leben. Hier sind Menschen, die haben viel Erfahrung im Leben. Ich habe höchsten Respekt für euch, weil ihr einfach viel erlebt habt. Und wenn eure Beziehung immer noch bei Jesus ist, dann hat euch das die wahre Liebe durchgetragen bis hier und noch viel weiter. Und die Herausforderungen gehören dazu, in denen wir zu Gott schreien. Denn jemand sagte mal, nicht am Ziel wird ein Mensch nach dem Herzen Gottes groß, sondern auf dem Weg dahin. Auf dem Weg veränderst du dich. bleib nicht nur bei diesem Schrei, sondern lass dich ziehen. Der Schrei wird einen Effekt haben. Vielleicht wird es diese Woche noch sein, wo du zu Gott schreien wirst. Im Herzen. Muss nichts Schlimmes passieren, aber vielleicht ist da eine... Mein Herzensanliegen zum Beispiel ist, ich glaube, Gott hat sicherlich mehr für uns, oder? Mehr. Es gibt bestimmt mehr von ihm. Und ich will mehr erleben. Ich will einfach seine Herrlichkeit sehen. Das ist mein Herzensschrei. Und auch heute Morgen habe ich im Auto gesagt, Jesus, ich will, dass die Menschen Gott begegnen. Ich will, dass du Gott begegnest. Ich werde irgendwann mal gehen, aber Jesus bleibt. Ich werde hier irgendwann mal heute nach dem Gottesdienst gehen, aber Jesus bleibt in dir. Das soll dir nur dienen und ermutigen, weiter dran zu bleiben. Eli, Eli, lama sabachthani. Gott verlässt dich niemals. Mein letzter Punkt, weil er ist höre des Gebets. Er verlässt dich niemals. Wenn du seine Stimme einfach nicht immer gleich wahrnimmst oder nicht gerade siehst, was, vertraue ihm blind weiter. Blind. Jesus, den Jesus der Bibel. Weil er sagt ja auch, dass auch in der Nacht, in der Finsternis, werden wir geführt werden. Und manchmal hörst du seine Laute, seine Stimme, manchmal nicht so stark, aber bleib dran, geh weiter. Und ich will hier am Schluss sagen, nach diesem Schrei, nach meinem Schrei in meinem Leben, hat sich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Heute sind wir mit Cinzia, wir dienen Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes, wir sind nicht perfekt, aber wir lieben ihn. Und wir versuchen, so viele Menschen zu Jesus zu bringen wie möglich, durch die Liebe Gottes, die anziehend ist. Nicht durch Religion. Ich schließe ab mit Römer 8, Vers 15 und 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch fürchten solltet, sondern einen Geist der Sohnschaft, indem wir rufen, nicht sprechen, indem wir rufen. Abba, Vater. Und der Geist selber bezeugt zusammen deinen Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Da steht so viel, wie wenn du zum Notar gehst und er haut den Stempel drauf und er bezeugt es, das Haus ist von dem zu dem gegangen. Das gehört jetzt dir. Und hier dieser Stempel in deinem Geist, das bezeugt der Geist selber, dass du Jesus gehörst. Dass du Jesus gehörst. Indem wir rufen, aber lieber Vater. Gott sei alle Ehre und Dank. Lasst uns zusammen aufstehen und ihn preisen. Hey, sei nicht enttäuscht, wenn Gott nicht gleich reagiert auf dein Gebet oder rufe laute. Rufe laute. Wenn du willst, ich will zum Abschluss beten, auch für Menschen, die vielleicht gerade in Not sind oder auch körperlich, seelisch oder egal was. Nimm doch dir die Freiheit und leg doch deine Hand auf dein Herz. Und Vater, ich möchte für Pastore Phil und die ganze Gemeinde Katja und jeden Einzelnen hier beten, von klein bis groß, dass du die Liebe Gottes, die schreit aber, lieber Vater, dass du in deinem Herzen tief verankerst, tief. Vater, wenn wir schreien, hat es einen Effekt. Und ich danke, dass du diesen Effekt freisetzt heute Morgen neu. Danke, Vater, dass du, Herr, du hast Gnade geschenkt, damit wir überhaupt aus Gnade gerettet werden können, Jesus. Und danke, dass du uns verbindest. Und wenn wir uns verloren haben, irgendwo oder irgendwo in welchen Dingen stehen geblieben sind, Vater, und nicht geistlich weiterkommen, Herr, so schreien wir zu dir, Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will deine Herrlichkeit sehen, kostet, was es wolle. Ich will mehr sehen, Jesus. Und ich will mehr in meinem Leben erleben von dir. Und ich will, dass du mich veränderst in deinesgleichen. Und ich bete auch, Herr, in Jesu mächtigen Namen, auch hier in dieser Gemeinde, Vater, dass es noch mehr in Herrlichkeit Gottes, es wird mehr zunehmen. Ich proklamiere es, die Herrlichkeit Gottes, die Wolke des Heiligen Geistes, die Shekina, die wird hier zunehmen an dieser Stelle, Jesus. Und von hier wird es weitergehen in den nächsten Ort, in den nächsten Saal. Ich sehe, dass Gott irgendwie euch vorbereitet, dass er einen nächsten Saal für euch hat. Er wird euch verändern und seine Herrlichkeit wird mit euch ziehen. Und ich danke dir, Vater, dass du das tust, weil wir zu dir schreien. Und ich kenne Pastor Phil und Katja, sie schreien zu dir, Jesus. Für diese Church, für diese Gemeinde, für jeden Einzelnen, Herr. Und Vater, ich bitte dich auch für alle, die Nöte haben, die Not haben, die krank sind, die angeschlagen sind, die seelisch. Auch Vater, auf alles, was gerade um uns passiert, wo viel Ungewissheit herrscht, Jesus. Wir sind ganz tief verbunden in dir. Und wenn es so sein sollte, dass wir alles verlieren, uns bleibt nur noch du, Jesus, bist du Jesus genug. Sag doch ganz kurz in deinem Herzen, ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Von ganzem Herzen. Vergiss nie den Tag deines Heils. Meine Geschichte ist jetzt schon über 20, 25 Jahre her. Aber ich vergesse nie den Tag meiner Errettung. Danke für den Tag, an dem du mich gerettet hast. Ich liebe dich, Jesus. Amen.